Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Liebe Anlegerinnen und Anleger, Donald Trump hält uns mit seiner Zollpolitik alle mächtig auf Trab. Freitag ist es soweit, dann treten die neuen Zölle in Kraft. Und ich möchte mit Andreas Lipko, unserem Finanzmarktexperten von der Comdirect, heute mal einen Blick auf das werfen, was uns erwartet. Und natürlich auch fragen, welche Kreise die Zollpolitik bereits gezogen hat. Denn wir sind ja mitten in der Berichtssaison. Insofern natürlich spannend, inwieweit sich das schon hier in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA ausgewirkt hat. Und wir wollen natürlich auch wissen, wer sind die Gewinner und wer sind die vielen Verlierer dieser Zollpolitik. Und damit ein ganz herzliches Willkommen, lieber Andreas. Schön, dass wir beide mal wieder miteinander sprechen.
Ja, Conny, die Freude ist ganz auf meiner Seite und du hast ja hier ein doch sehr, sehr interessantes Themensetup zusammengesucht. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ich sage so locker, ja, am Freitag geht's los, aber wir alle hatten doch im Kopf, der 1. August ist der Tag, wo die Zölle in Kraft treten. Warum jetzt nicht der 1., sondern quasi der 7. August?
Ja, das hat damit zu tun, weil man den 1. August sozusagen als Brandmauer bzw. rote Linie im Kalender markiert hatte, um eben final mit den Verhandlungen zum Beispiel zwischen der EWU und den USA eben vorankommen zu können. Die USA hatte diesen 1. August aber nicht nur im Zuge oder in Richtung Europas rausgegeben, sondern auch in Richtung aller anderen Länder, also Südkorea, Japan, Brasilien und so weiter und so fort. Jetzt hat man ja eine Handelsvereinbarung, jetzt muss die aber natürlich auch umgesetzt werden. Und das heißt, da hat man nochmal dann so eine Art Karenz eingeräumt, damit sozusagen dann in beide Wirtschaftsräume, also sprich Europa, die EWU, als auch die USA, die Möglichkeit haben, das umzusetzen, weil ja doch hier auch viele Formalien mit verbunden sind, viele Technologien, die natürlich auch umgestellt werden. Man denke zum Beispiel natürlich auch an den Zoll und Zollämter, die dann ja natürlich entsprechend auch die Zölle umsetzen müssen, beziehungsweise natürlich die ganzen Prozesse, die hinten noch mit dranhängen, und demzufolge ist dann jetzt eben der 7.8. der neue Starttermin eben für die dann hoffentlich jetzt finalisierten Zölle.
Obwohl final hat man das Gefühl, ist ja hier irgendwie gar nichts. Also so oft, wie es da hin und her ging. Jetzt allerdings haben wir aktuell quasi vereinbart 15% Strafzoll. Von der Leyen hat das Ganze eingetütet und viel, viel Kritik schon bekommen aus der deutschen Wirtschaft, von Politikvertretern. Aus deiner Brille, sind 15% ein guter Deal oder haben wir uns das so ein bisschen unter Wert verkauft?
Man muss das Ganze natürlich in Relation sehen, was hatte der Markt vorher erwartet, wie ist die Ausgangssituation gewesen und was hätte man sich gewünscht. Also dieses Dreigestirn ist sozusagen das, was über den Börsenhimmel, über den Finanzmarkthimmel glänzt. Du hast ja vielleicht auch schon mitbekommen, ich habe gesagt, hoffentlich finalisiert, weil natürlich noch so ein bisschen das Wabang-Spiel weiterhin vorhanden ist. War es das jetzt oder kommt da noch mehr? Weil wir haben zum Beispiel im Pharmabereich, im Stahlsektor noch gar keine Finalisierung dahingehend, dass man hier wirklich sagen kann, okay, Haken hinter, sondern hier kann immer noch mal was kommen. Das heißt also, die USA könnten zum Beispiel auf europäische Pharmapräparate nochmal Zölle draufsatteln oder eben auch auf Stahlprodukte. Das sind alles Dinge, die momentan so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, für Unmut gesorgt haben. Und der Deal, den man ausgemacht hat, da muss man natürlich sagen, sehr, sehr teuer erkauft, anders kann man es nicht formulieren. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel Investitionszusagen von Europa in Richtung USA. Das heißt, man kauft Energieträger ein verbindlich, man investiert Summen in die USA, um dort entsprechende Produktionsstätten aufzubauen. Das ist natürlich für die USA gut, bedeutet aber für Europa eine zusätzliche finanzielle Belastung. Und dann guckt man natürlich, okay, was bedeutet das? Auch die Einseitigkeit der Zölle, zum Beispiel im Automotive-Sektor. Das heißt also, Autos aus Europa in die USA exportiert werden mit 15% Strafzoll belegt. Andersrum aber, aus den USA nach Europa sind zollfrei. Und das ist natürlich eine Asymmetrie, wo gerade viele Automobilvertreter, viele Branchenvertreter dann eben natürlich auch zu Recht aufgerufen haben und gesagt haben, so kann es ja nicht gehen, das ist doch sehr, sehr unfair. Da muss man aber hier so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Ich denke, natürlich ist es unfair, aber insgesamt werden auch weiterhin deutsche Autos beziehungsweise europäische Autos, muss man ja im Ganzen sehen, entsprechend auch in den USA weiter nachgefragt. Nun müssen die Amerikaner dahingehend mehr bezahlen dafür. Aber ich glaube nicht, dass der Showstopper beziehungsweise der Effekt, den wir dann eben an Bremsenwirkungen sehen, so groß ist, dass man hier jetzt wirklich ganz, ganz massive Befürchtungen haben muss. Aber es ist auf jeden Fall ein Belastungsfaktor. Ich will es gar nicht kleinreden.
Viele Wirtschaftsvertreter sagen, das Schlimmste ist eigentlich die Unsicherheit. Das, was wir beide gerade schon gesagt haben. Man ist sich eben nie sicher. Es kann nochmal nachverhandelt werden, dann gibt es vielleicht eine Verschärfung. Das Ganze ist so ein bisschen willkürlich, hat man das Gefühl. Was brauchen Unternehmen? Sie müssen eben klar handeln können. Sie brauchen klare Regeln. Sie müssen wissen, auf was sie sich verlassen können. Und das ist eben gar nicht mehr gegeben.
Nee, definitiv nicht. Vor allen Dingen nicht nur die Wirtschaftsvertreter, das heißt die Manager, Unternehmenslenker sind natürlich mit Unmut beseelt derzeit, sondern auch eben natürlich die Börsianer, die Investoren, die wollen ja das Gleiche haben, die müssen ja auch rechnen. Ein Analyst möchte ja nur wissen, wie kann ich jetzt das Unternehmen anpacken, was für Belastungsfaktoren kommen auf das Unternehmen zu, damit ich dann eben ein Investment Case eventuell daraus stricken kann und genau diese Informationen fehlen. Das heißt eben dieser Unmut insgesamt, der zieht sich sozusagen aus den Unternehmen durch die Finanzmärkte durch und ist natürlich auch teilweise durch die Kurs Reaktion wiedergespiegelt worden in den letzten Wochen. Hier hat man ja doch die ein oder andere Kurskorrektur gesehen im DAX und die kommt natürlich daher. Und gerade eben für Unternehmen ist es schwer, eben hier natürlich dann auch vernünftige Prognosen tätigen zu können. Das heißt eben, kommt da vielleicht noch mehr? Wenn ja, wie hoch werden die zusätzlichen Belastungsfaktoren sein? Das sind alles Dinge, die momentan so ein bisschen noch schwer im Magen liegen, die sich aber dann hoffentlich auch wieder dann in den kommenden Wochen so ein bisschen wegglätten, weil wenn man zum Beispiel zurückschaut ins Jahr 2017, 18, da hatten wir so ähnliche Vorfälle, nicht in, natürlich in der Auswirkung dermaßen groß, aber man hat da gemerkt, dass dann irgendwann auch so ein bisschen Ruhe einfach war. Das heißt, man hat dann, wie soll man sagen, ja, die Wunden offen gelassen und hat da nicht weiter drin rumgebohrt von Seiten der USA und das wird man dieses Jahr beziehungsweise jetzt auch erwarten können. Das heißt, finalisiert, denke ich, wird hier gar nichts, aber man wird Ruhe einkehren lassen und wird dann eben sagen, okay, man lässt sich die Option offen von Seiten der USA, wird aber erstmal nicht weiter nachbohren.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer? Manch einer wird ja denken, okay, Zölle, Strafzölle auf europäische Güter, okay, das heißt, das betrifft in erster Linie die Europäer. Aber wenn es darum geht, dass es die Importe in die USA sind, dann bezahlen ja in erster Linie die amerikanischen Verbraucher. Insofern hätten wir schon einen der großen Verlierer, aber der ganz große Gewinner, der ist letztendlich Donald Trump. Also ich habe eine Grafik gesehen, bei dem in der Kasse, in der Haushaltskasse, da klingelt es ja richtig.
Ja, das kann man so sagen. Also allein die Investitionszusagen, die aus Europa, aus Japan, Südkorea gemacht worden sind, gehen ja mittlerweile in die Billionen. Also wirklich riesige, riesige Summen, die da eben zugesagt worden sind. Und das hilft natürlich der amerikanischen Konjunktur, weil damit natürlich auch direkt neue Arbeitsplätze entstehen, damit das Konsumklima insgesamt freundlicher wird. Jetzt muss man aber sagen, das hast du auch schon gesagt, der Konsument an sich wird erstmal der große nachteilige Part hierbei sein oder benachteiligte Part sein. Das heißt natürlich, dass Produkte teurer werden in den USA und dass man hier entsprechend mehr dann eben auch ausgeben muss, beziehungsweise merkt man jetzt schon, dass diese ganzen Aktionen, die wir jetzt gesehen haben, auch bremsend auf den Konsum gewirkt haben. Also in Europa, in den USA sind natürlich die Menschen zurückhaltender eben bei den Anschaffungen von neuen Produkten, weil diese eben insgesamt teurer geworden sind. Und das ist natürlich ganz klar. Als Branche kann man sagen, werden die europäischen Automobilunternehmen hier erstmal weiterhin in Hintertreffen kommen. Da wird es natürlich erstmal ein bisschen schwierig sein. Was aber ganz interessant war, ist, dass gerade die Technologiebereiche, die Technologiesektoren in Europa hier so ein bisschen, sag ich mal, von der Schippe gesprungen sind. Also der Chipsektor war ja auch lange Zeit diskutiert, ob es da eventuell entsprechende bremsende Effekte geben wird oder ob es hier eben auch nochmal Strafzölle auf zum Beispiel dann Maschinen für den Chipsektor oder Halbleiter direkt geben wird. Das ist ausgeblieben. Also von daher kann man zumindest mal sagen, ist die europäische Halbleiterindustrie hier ein, in Anführungsstrichen, Gewinner. Auf der anderen Seite auch bei den Amerikanern muss man sagen, ist nicht alles Gold, was glänzt. Sicherlich werden viele Unternehmen, gerade der Automobilsektor, hier davon profitieren. Aber du hast schon gesagt, Handel, Konsum, alles, was damit zu tun hat, die werden trotzdem natürlich diese teureren Effekte oder die Verteuerungseffekte zu spüren bekommen und damit natürlich damit rückläufenden Umsätzen und rückläufenden oder rückläufigen Gewinnen entsprechend zu tun haben.
Es gibt nicht wenige Kritiker, die sagen, in einigen Jahren werden wir Donald Trump dankbar sein dafür, dass er jetzt quasi eine solch harte Politik fährt, weil wir jetzt gezwungen sind, Veränderungen voranzutreiben, weil wir jetzt gezwungen sind, das ein oder andere alte Muster abzustreifen. In der aktuellen Situation ist das natürlich für viele nicht wirklich hilfreich, aber mit Blick auf 5 oder 10 Jahre vielleicht bringt es uns tatsächlich weiter, weil in Deutschland gibt es ja definitiv an vielen Stellen noch Nachholbedarf.
Also man kann vielleicht zumindest mal festhalten, dass es so ist, die Änderungen, die wir derzeit sehen, die sind in gewisser Hinsicht ja schon absehbar gewesen. Das heißt, diese massive Globalisierung der letzten Jahrzehnte, die hat ja im Endeffekt zwar wirtschaftlich gut getan, aber es hat irgendwann auch ein Limit gehabt. Das heißt, natürlich war die Frage, wie soll das Ganze noch weitergehen? Was für Wachstum ist noch möglich? Jetzt hat man sozusagen die Schritte zurück. Das heißt, man hat eine Deglobalisierung-Effekte, wenn man so will. Das heißt, die Besinnung eben auf die eigenen Wirtschaftsräume, Stärkung der eigenen Wirtschaftsräume und vor allem einhergeht natürlich auch mit den ganz wichtigen Technologien, die jetzt ja entwickelt werden, wie zum Beispiel KI und Quantum Computing. Das sind zwei Bereiche, die unheimlich starke Kurstreiber sein werden, die auch einen Paradigmenwechsel in vielen Bereichen bereits bewirkt haben und noch bewirken werden. Und man sieht also, man besinnt sich gerade eben von Seiten der USA auf die eigene Stärke und versucht damit natürlich dann, solche Technologien wesentlich stärker nach vorne zu bringen, wesentlich stärker zu unterstützen. Und das kann man natürlich dann auch machen, indem man dann in anderen Bereichen, in der klassischen Alt Economy, so ein bisschen eben natürlich die Gelder reinholt, um eben solche neuen Technologien nach vorne zu bringen. Also das ist schon eine interessante These, die da gestrickt wird, ob die dann natürlich wirklich direkt herleitbar ist aus den Interaktionen beziehungsweise aus den Handelskonflikten, der in den letzten Jahren kam oder Monaten, kann man ja schon fast sagen, entstanden ist, würde ich ein bisschen kühn halten, aber zumindest mal eine These, die man zukünftig gerade als Investor, Investorin natürlich weiter verfolgen sollte, weil man einfach sieht, dass da einfach viel, viel Dynamik gerade in diese wichtigen Kernbereiche reinkommt, die eben gerade durch die Deglobalisierung natürlich jetzt auch möglich geworden sind.
Aber ganz ehrlich, momentan tut es bei vielen Unternehmen erstmal richtig weh. Und wir haben ja hier in Deutschland die letzten Tage auch Zahlen gesehen. Daimler beispielsweise hat Zahlen vorgelegt und da war ganz klar zu sehen und zu lesen, die Zölle belasten unser Geschäft, der Gewinn ist deutlich zurückgegangen. Also das ist nicht das einzige Unternehmen, aber hier hat es schon ordentlich Spuren hinterlassen.
Ja, das hat allerdings ganz schön Spuren hinterlassen, auch bei anderen Unternehmen wie dem BMW, Porsche, Volkswagen Konzern insgesamt, wobei manche nicht so schlimm ausgefallen sind, wie man es befürchtet hatte, aber du hast vollkommen recht, man sieht das schon, dass natürlich Bremsspuren da sind und dass die dann entsprechend auch ins Kontor schlagen. Aber was wir auch gesehen haben in den letzten Jahren, zum Beispiel mit der Corona-Pandemie, dass die Unternehmen sehr, sehr schnell auch darauf reagieren. Das heißt, dass man eben auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, Härte ausbilden, eine Robustheit in solchen Phasen bilden kann. Und darauf setze ich momentan, dass also die Unternehmen in der Situation sind, jetzt eben sich noch straffer zu organisieren, noch schnellere Produktionszyklen oder auch Innovationszyklen natürlich voranzutreiben und hier damit für die Zukunft besser aufgestellt sein. Du hast es gerade gesagt, wir haben so ein bisschen gesehen in dem volkswirtschaftlichen Blickwinkel, dass man sozusagen die alten Zöpfe abgeschnitten hat. Das Ganze passiert natürlich auf der Mikroebene, das heißt auf der Unternehmensebene. Man muss sich sozusagen aus diesem alten Position herausschälen und eben natürlich auch wesentlich schneller und wesentlich agiler werden. Das kostet natürlich auch erstmal sehr, sehr viel Energie und auch Umsätze und Marktanteile. Aber wenn man das entsprechend richtig macht, kann da natürlich auch wirklich was Gutes entstehen und vielleicht auch die alte Innovationsantriebskraft, die ja deutsche Unternehmen auch in vielen Bereichen hatten und hier auch insbesondere im Automotive-Sektor wieder sozusagen nach vorne kommen und eine wichtige Rolle spielen. Also von daher, ja, es wird noch ein bisschen eine Wanderung durch das Tal der Tränen sein. Aber ich denke mal, dass die Chancen ganz gut stehen, dass gerade die großen und bedeutenden Konzerne in diesem Bereich hier dann eben tatsächlich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können.
Wie sieht es aus mit Blick in die USA? Auch hier werden Zahlen vorgelegt. Wie ist dein Fazit bislang und inwieweit macht sich hier der Zollkonflikt bemerkbar?
Ja, man hat den schon in Teilbereichen gesehen. Die EU hat sich ja sozusagen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, zumindest zu Teilen nicht, und hat dann eben auch versucht zurückzuschlagen. Da hat es dann eben auch einige Branchen getroffen, dass man eben natürlich dann auch andere Strafzölle eben auf Produkte aus den USA nochmal entsprechend erhoben hat. Und das hat dann eben auch bremsenden Charakter gehabt. Aber insgesamt ist es so, dass zumindest mal in Europa bislang so ungefähr 55% der Unternehmen, die gemeldet haben, über den Erwartungen gelegen haben. In den USA bei den S&P 500 Unternehmen sind so ungefähr roundabout 80-85%. Die über den Erwartungen gelegen haben. Was will ich damit sagen? Die Erwartungshaltung im Vorfeld ist natürlich schon aufgrund der ganzen Unsicherheiten durch die Handelskonflikte, durch die Strafzölle sehr stark abgesenkt worden. Wir haben zum Beispiel bei den US-Banken gesehen, wir hatten es auch bei den Technologiekonzernen gesehen, wo Licht und Schatten dicht beieinander lagen. Guckt man auf die Zahlen von Facebook oder Meta-Plattforms, wie sie jetzt heißen, sieht man natürlich, dass vorher sehr, sehr starke Ressentiments da waren. Man nicht wusste, okay, wie wird diese ganze Investitionstätigkeit im KI-Sektor sich auszahlen für Meta-Plattforms. Man hat gesehen, das funktioniert. Also man hat auch schon in diesen Bereichen bereits eben für die Gewinne oder für die Gewinndynamik eben beitragen können. Und das sind natürlich interessante Bewegungen, interessante Themen und Momente, die sich da zeigen. Man hat aber auf der anderen Seite gesehen, dass zum Beispiel Amazon nicht überzeugen konnte, weil eben der Konsum rückläufig ist und demzufolge dann eben unter den Erwartungen zurückgegangen ist. Cloud Computing spielt weiter eine große Rolle. Natürlich dieser ganze Dezentralisierungscharakter im Bereich der IT-Infrastruktur ist weiterhin auch ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Wir haben es bei Microsoft gesehen, die entsprechend mit guten Zahlen kamen. Also man merkt schon, es waren viele Sonderthemen einfach in den Märkten drin, die von vielen Analysten, Investoren nicht unbedingt auf der Agenda oder beziehungsweise auf dem Plan standen und die jetzt aber dann auf dem Plan sind und demzufolge dieses Überraschungsmomentum insgesamt hervorgerufen haben. Es wird aber spannend, was jetzt im dritten beziehungsweise im vierten Quartal kommt. Sind wir vielleicht schon so ein bisschen darüber hinausgeschossen über das Ziel und kommt dann eben sozusagen die große Ernüchterung? Das muss ich natürlich dann entsprechend zeigen.
Was sind denn für dich so die Highlights oder die Themen, die du jetzt im Fokus hast? Du hast ja jeden Tag die Märkte im Blick und analysierst und beobachtest. Und worauf achtest du besonders? Was könnte auch für diesen Sommer so spannend werden mit Blick auf das Zahlenwerk?
Also ich würde weiterhin natürlich die KI-Investitionsaktivitäten beobachten. Bei den Unternehmen sehen, wo geht das Ganze hin? Gerade die großen Konzerne, eben wie eine Alphabet, wie eine Meta-Plattforms. Microsoft, das sind natürlich die Konzerne, die hier richtig, richtig viel Investitionen vornehmen. Und wie gesagt, wichtig ist, wann fängt sich das Ganze an zu amortisieren? Das ist momentan ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, wo ich ja damals, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, bereits darauf hingewiesen habe, dass ich es gar nicht so schlecht finde, dass die Unternehmen eben in diesen Bereich investieren und auch derzeit 70, 80 Milliarden entsprechend in die Hände nehmen, um dort natürlich sich entsprechend positionieren zu können. Jetzt sieht man, dass das Ganze sinnhaft ist und das ist natürlich ein absolutes, ja, wie soll man sagen, Novum, was wir sehen, so ein bisschen vergleichbar wie damals mit dem Internet, also 1999, 2000er Jahre, wo man einfach sieht, jetzt können die Unternehmen aber wesentlich schneller eben diese Monetarisierung vorantreiben und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das heißt, da gucke ich natürlich schon sehr wesentlich drauf. Dann natürlich auch insgesamt, wie verhält sich der Konsum, wie sind die Inflationssteigerungen? Das heißt, geht eben hier eine Belastung von aus, dass wir höhere Preise in Zukunft sehen und geht der Konsument dann eher an die Seitenlinie oder weiter zurück und kann eben auch nicht mehr so viel konsumieren, weil eben alles teurer wird. Das sind so ein bisschen diese zwei Hauptthemen, auf die ich momentan achte. Das heißt also, wie gestalten sich die Preise und zum anderen natürlich, was wird aus diesen ganzen KI-Investitionen von den großen Unternehmen, von den großen Technologiekonzernen gemacht?
Und das ist vielleicht auch ein ganz spannender Aspekt, über den aktuell irgendwie so gar keiner mehr so richtig berichtet, die Inflation. Also sprich, wir haben ja durch die Zölle eine importierte Inflation in die USA und die Amerikaner, die lieben es zu shoppen. Also für die amerikanische Wirtschaft ist der Konsument, der private Konsument unheimlich wichtig. Und wenn die Preise entsprechend steigen, dann kann diese Party mal ganz schnell enden. Beziehungsweise dann ist vielleicht auch die Notenbank bald mal wieder aufgerufen und kann nicht so einfach die Zinsen senken, wie sich das Donald Trump ja inständig wünscht.
Genau, schönes fragend Setup, was du da gerade aufgemacht hast. Zum einen natürlich die Diskussion, Donald Trump wünscht sich eine Zinssenkung. Das ist aber im Endeffekt vollkommen egal, was sich der US-Präsident wünscht, weil nämlich die US-amerikanische Notenbank unabhängig von politischen entsprechenden Erwägungen und Anforderungen oder beziehungsweise dann eben Aufforderungen sind. Sie ist eben neutral und das hat ja Jerome Powell mehrmals eben auch ganz klar dargestellt. Also eine sehr, sehr spannende Situation, die wir da auch vorgefunden haben. Ja, natürlich ist die Inflationsentwicklung insgesamt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil eben dieser große Sprung ausgeblieben ist. Viele haben eben erwartet, dass die Inflation relativ schnell wieder ansteigt und dann eben als Basiseffekt durch die Strafzölle sichtbar sein wird. Und das bleibt momentan aus. Das heißt, wir haben viele Unternehmen, die das noch so ein bisschen wegdrücken, die Preise zu Lasten der Margen eben im Endeffekt unverändert lassen für den Endkonsumenten. Die Frage ist natürlich nur, wie lange wird das so bleiben? Bleibt das nur in diesem Jahr jetzt? Wir hatten nämlich vorher auch, das ist vielleicht auch so ein bisschen untergegangen, gerade von der Politik eben auch die Aufforderung an die Unternehmen in den USA bekommen, dass man eben diese höheren Preise nicht direkt weitergeben soll, weil eben sonst entsprechende Maßnahmen, wie die auch immer ausgesehen hätten, erfolgen können. Und da hat man vielleicht so auch bei dem einen oder anderen Unternehmen gesagt, hey, okay, wir lassen mal 2,25 die Kirche im Dorf, lassen das erstmal so. Wir haben ja bereits schon zum Jahresanfang da vieles von der Inflationsentwicklung weggenommen. Aber 2,26 könnte das ein Thema werden, weil dann natürlich so schleichend durch die Hintertür dann doch die ein oder anderen Preissteigerungen möglich sein könnten und das dann natürlich in Gänze zu einer insgesamten Teuerung führen kann. Also das sind momentan so ein paar Bewegungen, die sollte man auf jeden Fall beobachten. Und der Notenbank ist ohnehin oder sind ja ohnehin die Hände gebunden. Das hat der Jerome Powell auch in den letzten Ausführungen und Präsentationen beziehungsweise Pressekonferenzen des Öfteren auch gesagt. Man guckt eben natürlich ganz stark darauf, wie sehen die Preisgestaltung ist. Das heißt, man ist datengetrieben, man ist nicht mehr ahead of the curve. Das heißt, man reagiert nicht mehr oder agiert nicht mehr im Vorfeld der Ereignisse, sondern man läuft jetzt sozusagen seitwärts. Man läuft sozusagen mit den Zahlen, die kommen. Und da sieht man, dass wir hier momentan so eine Art Festigung auf dem Preissteigerungsniveau haben. Das heißt, wir sehen also keine disinflationären oder auch deflationären Tendenzen, sondern eben schon Preissteigerungen, die aber noch im Rahmen liegen, aber eben natürlich belastend wirken, weil ja eben die Inflation sich ja, wenn sie eben weiter steigt, ja nicht sozusagen konstant ist, sondern wenn sie im Vorjahr 2% gestiegen ist und jetzt nochmal 2% steigt, dann kommen diese 2% oben drauf. Das heißt also, wir haben insgesamt eine Steigerung auf 2 Jahressicht von 4,2% insgesamt, wenn man das Ganze vom Ausgangspunkt 100 sieht. Und das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Das heißt, die Belastung ist natürlich da und demzufolge wird die amerikanische Notenbank da ganz klar drauf schauen.
Also sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf der einen Seite verdient Donald Trump natürlich an den Strafzöllen sehr. Das muss man sagen, die Kasse füllt sich. Auf der anderen Seite kann er auch andere Wünsche rund um den Globus durchdrücken. Aber was das Thema Inflation betrifft, das war schon immer mal wieder Thema, was für Überraschung gesorgt hat. Ja, jetzt haben wir momentan noch die Zölle, haben auch noch viele Quartalszahlen, die veröffentlicht werden. Also noch genug zu verarbeiten. Meinst du, dann kommt wirklich mal so eine Ruhephase an den Markt, bis wir dann vielleicht mal nach einem doch recht turbulenten Monaten mal einen ruhigen Börsensommer sehen? Was ist so deine Erwartung?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Turbulenz gekommen ist, um zu bleiben, um es mal so salopp zu formulieren. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht mal eine Phase haben, wo mal 2-3 Wochen eher ein bisschen Ruhe sein wird, wo man eben vielleicht auch mal die Börsen dann ja seitwärts laufen sieht. Ich glaube aber, dass wir einen relativ heißen Börsenherbst bekommen werden. Also das, was wir momentan hier in Deutschland zumindest mal nicht mehr auf der Wetterseite haben, das kann dann eben an den Börsen im Herbst, sprich September, Oktober sich entladen. Und das wird sicherlich spannend. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich die Gelder, die eingenommen werden, wird ja schon diskutiert, ob man zum Beispiel Sonderzahlungen an die Konsumenten leistet. Das heißt, in den USA war mal vor einigen Tagen die Diskussion, ob man eben jeden Amerikaner 600 US-Dollar als Scheck ausstellt, damit eben sozusagen das Geld, was eingenommen wird, entsprechend umverteilt werden kann. Nun muss man natürlich sagen, das ist ja auch inflationsfördernd, weil wenn dann auf einmal alle loslaufen mit diesen 600 US-Dollar und entsprechende Waren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder kaufen, dann werden natürlich die Unternehmen entsprechend auch ihre Preise dann in den einen oder anderen Bereichen entsprechend anpassen, weil natürlich die Nachfrage groß ist. Also hier beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, aber es sind auf jeden Fall interessante Themen, die sich auftun werden und neue Möglichkeiten, die natürlich die amerikanische Regierung suchen wird und vielleicht auch umsetzt, um hier natürlich auch besseres Bild oder auch besser in der Bevölkerungswahrnehmung dastehen zu können.
Ja, Andreas Lipko, das sind viele spannende Themen, die wir heute hier mal wieder diskutiert haben. Und eins ist sicher, die Themen, die gehen uns nicht aus. Aber wer weiß, wenn jetzt die ganzen Quartalszahlen tatsächlich mal veröffentlicht worden sind und die Zölle so ein bisschen verarbeitet sind, vielleicht sehen wir dann alle einen ruhigen Börsensommer mit hoffentlich guten Temperaturen, bevor, wenn du recht hast, im Herbst dann wieder so richtig viel los ist an den Märkten. Andreas Lipko, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen und viele Grüße in den Norden. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verabschieden wir uns hier aus dem Börsenstudio mit vielen Impulsen, wünschen natürlich auch Ihnen ein paar ruhige sommerliche Tage, wenn es dann im Herbst vielleicht wieder so richtig rund geht.